Halime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.
Hallo Susanne.
Hallo Björn.
Wir haben das letzte Mal über Hilfen gesprochen, welche Unterstützung Patienten oder auch Eltern bekommen können, hatten über Patientenvereinigungen gesprochen, die dann ein sehr breites Angebot haben und da auch sehr viele Hilfen anbieten. Teilweise hatten wir erwähnt, was die Praxen machen können, aber da gibt es doch noch sehr viel mehr.
Naja, zum Beispiel Homecare.
Was ist das?
Naja, weißt du, wenn Patienten häufiger spritzen müssen und der Hausarzt spritzt die Patienten nicht gerne oder sie müssten in Kliniken gehen und müssten dort gespritzt werden mit ihrem Gerinnungsfaktor. Die Firmen bieten einen Homecare-Service an, das heißt, der Homecare kommt nach Hause, spricht die Termine mit dem Patienten ab und die Patienten können zu Hause gespritzt werden, ohne dabei Gefahr laufen zu müssen, dass es jemanden gibt, der sie nicht gerne spritzt. Man weiß nicht, was da gemacht wird. Also das ist ein sehr, sehr guter Service.
Aber die müssen auch häufiger spritzen. Das heißt, der muss auch sehr oft kommen?
Genau. Das heißt, je nach Verletzung müssen sie täglich oder manchmal sogar zweimal täglich gespritzt werden. Und dafür ist dieser Homecare-Service da, was sehr, sehr großer Luxus ist. Das heißt, und dieser Homecare-Service sorgt sogar dafür, wenn Eltern noch nicht geschult sind, die Kinder zum Beispiel zu spritzen, ist das Angebot sehr groß, dass die Eltern sogar eingeführt werden, wie sie ihre Kinder spritzen können. Also besser geht's nicht.
Das heißt, er macht nicht nur die Therapie, sondern bietet auch gleichzeitig noch eine Schulung an.
Und ist in enger Absprache mit den Behandlungszentren. Das heißt, wenn ihm irgendetwas komisch vorkommt, etwas nicht rund läuft, die Situation zu Hause in Spannung läuft zum Beispiel. Das heißt, das Kind lässt sich lieber vom Vater spritzen oder von Mutter. Das können die gut einfangen. Das heißt, sie haben eine gute Möglichkeit, dass der Homecare-Service zusätzlich zu uns Ärzten eine gute Behandlung mitführen kann.
Er ist dann auch also noch das Bindeglied zwischen Behandler und dem Patienten, zusätzliches Bindeglied, um eben festzustellen, ob irgendwelche Auffälligkeiten sind und zu kommunizieren.
Genau, so ist es auch und kann auch an gewissen Stellen uns auch einfangen, uns Ärzte einfangen, wo wir zusätzliche Hilfen noch anbieten müssen, wenn die Therapie doch zu mehr Belastung führt. Auch das kann er gut einfangen und auch an uns Ärzten kommunizieren.
Und kostet das was für die Patienten?
Nein, überhaupt nicht. Das ist ein Service, den die Firmen bieten und für den Patienten kostet es tatsächlich nichts.
Wie komme ich, wenn ich so ein Homecare benötige, am besten da dran?
Am besten ist es, die Behandlungszentren und den Behandler anzusprechen und dann wird eine sogenannte Delegation aufgerufen, das heißt, die Firmen werden angesprochen, sie beauftragen den Homecare-Service, mit dem sie zusammenarbeiten und dieser Homecare-Service setzt sich dann mit der Familie in Verbindung und dort werden dann Termine abgesprochen.
Hervorragend. Letztendlich ist es eine gute Hilfe in den Alltag, in den Spritzenalltag bei den Kindern, wenn mal angefangen wurde zu spritzen und letztendlich die Zeit zu überbrücken, bis die Eltern oder vielleicht dann später auch mal das Kind oder der junge Erwachsene komplett allein in der Lage ist, diese Verantwortung zu übernehmen.
Absolut. Weißt du, viele Patienten können eben auch nicht den langen Weg in die Zentren auf sich nehmen und in den Kliniken ist es tatsächlich auch oft schwierig, von Kollegen, ärztlichen Kollegen gespritzt zu werden. Und das heißt, hier bietet der Homecare-Service wirklich eine gute Möglichkeit, die Therapie gut durchführen zu können.
Dann wechseln wir mal weiter zur nächsten Stufe, dem Integrationshelfer. Sicherlich etwas, was, wie du im Vorfeld schon mal erwähnt hattest, kontrovers diskutiert wird, aber es kann vielleicht auch eine Hilfe sein.
Genau, das sehe ich tatsächlich an vielen Stellen tatsächlich kontrovers, weil wir Kinderärzte oft das Bedürfnis haben, dass alle Kinder gleich aufwachsen und eben keine Unterschiede sind. Aber es gibt an der einen oder anderen Stelle doch die Möglichkeit, einen E-Helfer zu beantragen in verschiedenen Kindergärten. wird darauf gedrängt, dass sogar ein E-Helfer beantragt wird, dann haben sie eben eine zusätzliche Kraft, die sie mit einsetzen können. Und das erleichtert auch den Kindergärten oft die Arbeit und auch das drauf achten auf diese Kinder. Nicht um, dass ein E-Helfer nur für dieses Kind zuständig ist, aber es ist einfach eine zusätzliche Kraft für einen Kindergarten oder aber auch in der Schule, auf dem Schulhof und so weiter. Das heißt, es kann hilfreich sein, aber es sollte eben nicht der E-Helfer sollte jetzt nicht neben dem Kind laufen und ihn ständig beobachten. Das wollen wir natürlich nicht an der Stelle.
Ja, das würde, denke ich, eher zu einer Stigmatisierung führen und das sollte ja gerade vermieden werden.
Genau, und deswegen sage ich ja, wir selber befürworten das nicht an der Stelle, aber an der einen oder anderen Stelle kann es die Kindergärten doch unterstützen, eine zusätzliche Kraft zu bekommen.
Das heißt, durchaus offen sein, wenn Eltern oder Kindergarten das wünschen, das dann entsprechend in die Wege leiten.
Genau, das würde ich auch tatsächlich tun. An der einen oder anderen Stelle ist das durchaus ein guter Ansatz.
Ein weiterer Punkt, den wir noch ansprechen wollen, ist der Sozialdienst. Das ist etwas, was ja hauptsächlich in den Kliniken verankert ist. Das heißt, jemand muss zunächst mal in der Klinik oder einer entsprechenden Reha-Einrichtung sein, bis der aktiviert werden kann. Aber der hat auch sehr viele Möglichkeiten.
Genau, der hat zum Beispiel die Möglichkeit, Fahrtkosten bei der Krankenkasse zu beantragen oder aber auch Unterstützung zu leisten, wenn es darum geht, einen Schwerbehindertenausweis zu beantragen. Das ist ja oft mit ein Formularenberg, der wirklich oft schwierig ist, zu durchschauen. Und so ein Sozialdienst kann an der einen oder anderen Stelle doch die gute Unterstützung liefern.
Ich denke, der Sozialdienst hat aufgrund seiner Kontakte einfach auch die kürzeren Wege zu den entsprechenden Ämtern und kann da an einigen Hürden vorbeigehen. Merke ich persönlich auch bei anderen Patienten. Mir ist es oft lieb, wenn bestimmte Vorgänge schon von der Klinik aus in die Wege geleitet werden, weil es aus der Praxis teilweise sehr, sehr schwierig ist, da überhaupt ranzukommen.
Absolut. Und Sie wissen auch, wie Sie den richtigen Wortlaut zu formulieren haben. Da sind Sie einfach Profis. So wie wir an der einen oder anderen Stelle auch Profis sind, sind Sie einfach Profis, wo man was beantragt und wie man es beantragt. Und wo Sie einfach auch die Lücken und die Hürden dieser Anträge auch kennen.
Du hattest eben den Schwerbehindertenausweis angesprochen. Mhm. Da habe ich mal eine Frage dazu. Mhm. Also erstens, zwei Fragen. Hältst du es für notwendig, dass der beantragt wird? Und zweitens, wann sollte der beantragt werden?
Das ist eine gute und berechtigte Frage. Ich halte es für nötig, dass er beantragt wird, weil die Patienten sind in vielen Dingen doch eingeschränkt. Das heißt, dass häufigere Spritzen, sich um das Kind zu kümmern. Jetzt könnte man sagen, alle anderen Kinder, die keine Gerinnungsstörungen, um die kümmert man sich ja genauso adäquat. Aber das sehe ich nicht so an der Stelle, weil wir haben häufigere Arztbesuche, die Kinder werden oft mit der Spritze in Verbindung gebracht. Das heißt, wir haben hier einen doch mehr Aufwand, der geleistet werden muss an der Stelle. Und die Kinder sind an der einen oder anderen Stelle doch benachteiligt. Und dieser Nachteilsausgleich, den stellt uns der Staat zur Verfügung und den kann man auch an der Stelle auch in Anspruch nehmen. Das sehe ich einfach so an der Stelle.
Und wann ist der richtige Zeitpunkt dazu?
Gleich zu Beginn. Und oft ist es so, dass die die Versorgungsämter sagen, da ist der nicht notwendig. Aber ich kann dir sagen, in über 90% der Fälle ist die Beantragung ganz früh zu stellen und dem wird auch stattgegeben. Und im weiteren Verlauf des Lebens kann es durch die ein oder andere Verletzung oder Einblutung in die Gelenke, kann es dann zu einem Verschlechterungsantrag kommen. Das heißt, auch da kann man im weiteren Verlauf des Lebens, gibt es ein Aktenzeichen, gibt eine Akte und da kann man eben dementsprechend dann einen Verschlechterungsantrag auch stellen.
Und wer unterstützt einen dabei?
Ebenfalls der Sozialdienst, aber auch die jeweiligen Behandlungszentren. Das heißt, der Patient stellt den Antrag und gibt dann den jeweiligen Behandlungsarzt an und dann kommt eine Anfrage vom Versorgungsamt an die jeweiligen Behandlungszentren und die beantworten dann die Fragen des Versorgungsamtes.
Du hast eben so im Nebensatz, und es gibt eigentlich eine ganz gute Überleitung, angesprochen, die Kinder sind teilweise dann doch benachteiligt und müssen bei den einen oder anderen Sachen dann vielleicht zurückstecken. Wir hatten im Vorfeld schon über Ängste der Eltern gesprochen, aber auch der Kinder. Es droht immer so die Invalidität, also dass eine gewisse Behinderung einfach auftritt. Mhm. Auch dieser Schwerbehindertenausweis drückt ja letztendlich auch aus, dass da eine Behinderung da ist, obwohl man sich vielleicht am Anfang gar nicht so fühlt. Das löst ja Ängste aus und da gibt es ja auch Hilfen.
Genau, da gibt es auch das sogenannte Coaching. Das halte ich für wirklich sehr wichtig. Und das ist nicht etwas so, wie wir sagen, wir schicken jemanden jetzt zum Psychologen. Und die Hürde, zu einem Psychologen zu gehen, ist ja recht hoch, muss man sagen. Dass jemanden jetzt zu sagen, du gehst jetzt zum Psychologen, das birgt ja oft darüber, nee, ich bin doch nicht doof oder bei mir ist etwas nicht in Ordnung. Aber das Coaching drückt etwas Positives aus. Das heißt, mir wird zugehört, meine Ängste kann ich dort äußern und kann praktische Dinge fürs Leben bekommen. Das heißt, eine Anleitung bekommen, wie ich manche schwerwiegende Dinge, die ich im Leben auch schwer trage, einfach mit besser umsetzen kann im Leben. Zum Beispiel bestimmte Dinge in der Schule nicht zu machen, aber auch Ängste von Eltern, weil sie nicht wissen, was in 4, 5, 6 Jahren ist. Da kann zugehört werden. Und wer kann das dann besser tun als ein Coach?
Hast du da irgendeine positive Geschichte?
Ja, kann ich dir sagen. Ich habe eine Mutter. Das wäre schön, wenn wir das nächste Mal nochmal einen Podcast haben, den wir mit Dirk Heinrichs führen. Eine Mutter, die wirklich ganz positiv mit ihrem Kind umgeht und alle Behandlungsstrategien wirklich gut umsetzt. Aber trotzdem merkst du oder habe ich zwischen den Zeilen gemerkt, dass sie doch sehr viele Ängste hat und diese immer nur in Nebensätzen geäußert hat. Und da bin ich auf sie zugekommen und habe gesagt, Mensch, ob sie sich das vorstellen kann, dass sie jemandem anderen nochmal wie vom Beginn an der Krankheit, wie die Diagnose gestellt worden und bis zu dem jetzigen Zeitpunkt mit jemandem sprechen möchte. Und das hat sie gemacht und ich bin ganz erstaunt, weil ich sie eigentlich für eine sehr taffe Mutter gehalten habe und die alles macht. Und die habe ich gedacht, zack, 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 zack und die ist komplett im Berufsleben. Aber die nimmt diesen Service wirklich in Anspruch und möchte den auch gerne weiterführen. Aber da hören wir uns mal beim nächsten Mal an, was dabei rausgekommen ist.
Ja, oft hilft es einfach, die Sachen auszusprechen. Das waren ja auch schon Ansätze ganz früh in der Psychotherapie und das vielleicht auf eine ganz andere, angenehme Art.
Ja, und wir haben oft auch keine Zeit, uns Dinge eine Stunde oder zwei Stunden auch anzuhören. Und Patienten merken ja auch unseren Zeitmangel, unsere Hektik in unseren Augen, auch wenn wir sie nicht immer zeigen, kennen die Patienten uns genauso, wie wir unsere Patienten kennen. Das heißt, auch da wollen sie uns nicht belasten, weil sie denken, Mensch, er hat noch das Wartezimmer voll. Das heißt, die Zeitspanne ist wirklich nur ganz kurz, darüber sprechen zu können.
Du hattest ja gesagt, dass auch vielleicht die Hemmschwelle, zu einem Psychologen oder gar zu einem Psychiater zu gehen, sehr viel größer ist. Ich glaube, eine weitere Schwelle ist auch tatsächlich die Terminknappheit. Also ich kenne Patienten, die müssen teilweise 1,5 Jahre warten, bis sie einen Termin haben. Wie ist das beim Coaching?
Da geht das relativ schnell. Das heißt, bei unserem Coaching ist es so, da haben wir relativ kurze Wege, der in Anspruch genommen werden kann. Und das kann ich im Grunde genommen für jedes Zentrum empfehlen, dass man da einen Coach an der Seite hat.
Ja, wir haben jetzt sehr viel über individualisierte Angebote gesprochen. Das heißt Angebote, wo auf die speziellen Probleme der Eltern oder auch der Kinder eingegangen wird. Es gibt aber auch sehr viel allgemeine, was nicht heißt, dass es schlechtere Angebote sind, Angebote, auf die man zurückgreifen kann. Und die finden sich im Internet.
Auf Social Media zum Beispiel, da habe ich ganz viele Patienten, die unterschiedliche Patientengruppen entdeckt haben und die sich da auf diesen Medien auch austauschen.
Das heißt, normale Blogberichte, Facebook, Instagram,
genau, darüber TikTok. haben die sich kennengelernt und interessant ist auch da, sich das erzählen zu lassen. Einfach mal zu hören, was passiert denn da auf diesen Internetblogs oder Internetseiten, weil es doch sehr spannend ist, auch Eltern einzufangen, wenn über- oder untertrieben wird an der Stelle. Das ist, die Zeit nehme ich mir tatsächlich, um mich einfach mal auch weiter zu informieren. Denn manche Plattformen kenne ich überhaupt nicht, muss ich dir ganz ehrlich gestehen. Also da bin ich das spannend, was es alles so gibt.
Ja, wobei viele Plattformen ja auch darauf aus sind, dass man möglichst viele Follower hat. Besteht da nicht die Gefahr, dass, wie du eben gesagt hast, viel auch übertrieben wird?
Ja, das ist so an der Stelle. Und deswegen, es gibt ja von den Pharmafirmen ja gute Internetseiten, die gut informieren, müssen wir an der Stelle sagen, die auch ein breites Spektrum haben, was die Erkrankung angeht, gutes Angebot haben, welche Therapieformen es gibt. Und da muss ich dir sagen, sind die Internetfirmen von diesen Firmen sehr, sehr gut an der Stelle.
Da muss ich dir absolut zustimmen. Ne? Wenn man auf diese Seiten der jeweiligen Firmen geht, dann finden sich da viele Unterseiten und es wird eben auf diese vielen Kleinigkeiten wirklich eingegangen, sodass man sich da schon mal eine sehr relativ objektive Empfehlung rausholen kann oder auch einfach eine Übersicht über die Erkrankung oder was gibt es für Hilfen, die ich in Anspruch nehmen kann. Und das ist sicherlich im Kontrast zu vielen anderen Krankheiten. Ich kenne eigentlich keine Krankheit, bei der die Firmen so breit informieren, aber auch teilweise zurückhaltend informieren. Und das sehe ich eher positiv.
Ja, und hat es nicht eher was damit zu tun, dass die Folgen einer schweren Blutung verhindert werden soll? Das heißt, die Folgen bei der Hämophilie letzten Endes dann auch zu einer Einschränkung im Leben führen kann, nämlich eine gravierende Einschränkung. Und vielleicht ist das der Grund, warum sich dafür viele Menschen engagieren, das auch zu verhindern und auch gut zu informieren an der Stelle.
Ich kann es dir nicht sagen. Ich weiß es nicht, wie diese Stimmung in dieses Krankheitsbild reingekommen ist. Also nehmen wir eine andere Krankheit, die rheumatoide Arthritis. Die Patienten sind teilweise auch schwer geschädigt im Alter. Nicht alle, aber viele. Und trotzdem sehe ich diese Angebote in diesem Krankheitsbild nicht.
Vielleicht hat es was damit zu tun, dass wir eine kleine Gruppe sind, die sich für diese Patientengruppe engagieren. Ich meine, es gibt viel mehr Rheumatologen als Gerinnungsspezialisten an der Stelle. Vielleicht ist das der Grund, weil wir so eine ganz kleine Gruppe sind.
Das mag sein, ne? Und was ich auch ja beobachte, ist, dass in der Hämophilie der Umgang untereinander ganz anderer ist als bei anderen Krankheitsbildern oder in anderen Fachgesellschaften. Klar, ein bisschen Konkurrenz gibt es immer. Trotzdem ist es immer ein sehr offener und ehrlicher Umgang.
Und auch sehr kollegial, glaube ich. Ne?
Absolut. Und das findet sich, denke ich, dann auch dann auf solchen Seiten eben wieder.
Ja, das denke ich nämlich auch.
Was ich noch hervorheben möchte, ist, wir haben ja auch viel über Therapien gesprochen. Wir können nicht immer nur therapieren lassen, sondern Patienten können auch sehr viel alleine machen. Und auch da findet sich auf den entsprechenden Internetseiten ein großes Angebot, um zum Beispiel regelmäßige Bewegungsübungen, Sportübungen oder Ähnliches durchzuführen.
Absolut. Und da gibt es ja Apps, die einzelnen Firmen schon angeboten haben, die sie mit auf ihrer Plattform setzen, wie zum Beispiel Bewegungs-Apps. Und da muss ich sagen, da führen sich die gesamten Firmen wirklich gut ein.
Kommen wir zum Fazit. Im Vergleich zu anderen Erkrankungen gibt es wirklich viele gute, detaillierte, teils sehr objektive Angebote für die Patienten.
In jedem Fall. Das heißt, es ist angefangen vom Homecare, den Integrationshelfer, den Sozialdienst, das Coaching und die einzelnen Internetauftritte von den Firmen.
Und die Hilfe kann individuell je nach Lebenssituation oder Phase zusammengestellt werden.
Korrekt.
Susanne, ich danke dir.
Ich danke dir, Björn. Bis zum nächsten Mal.
Bis zum nächsten Mal.
Mit freundlicher Unterstützung von Novo Nordisk. Hallime und Habermann, der Alles rund ums Blut Podcast.